Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen. Ich bin Capucine und heute spreche ich mit einem ganz besonderen Gast über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tausche meine Gedanken dazu mit ihm aus. Ich habe heute da Sören. Und Sören, vielleicht willst du dich kurz selber vorstellen.
Ja, also ich bin Psychologe. Ich war 3 Jahre lang auch stellvertretender Landesvorstand im Berufsverband Deutscher Psychologen. Und jetzt bin ich im Schwerpunkt Kriminalpsychologie tätig und studiere noch nebenbei Humanmedizin.
Danke für deine kleine Introduction. Wir möchten heute jedoch nicht über deine Arbeit an sich sprechen, sondern ja über deine Diagnose oder beziehungsweise über deine Erfahrungen mit psychischer Gesundheit oder psychischer Krankheit. Möchtest du uns da einfach kurz einführen, was dein persönliches Thema für dich ist?
Ja, also ich glaube, wir sind alle nicht gefeit davor, irgendwann mal im Leben psychisch etwas zu haben, was uns belastet. Und das kann unterschiedlich stark sich auswirken. Bei mir war es dann tatsächlich, sage ich mal, ein Polytrauma, dass ich dann halt irgendwann zu einer, also dann im Alter von 22 so zu einer komplexen PTBS gekommen ist. Und ja, und da habe ich natürlich auch eine eigene, also mir selber Hilfe gesucht, auch natürlich, weil ich mit anderen Menschen arbeiten will. Und gerade wenn man in der Psychologie mit anderen Menschen arbeitet, ist es halt doppelt wichtig, seine eigenen Themen im Griff zu haben, damit man das nicht mit reinnimmt oder das mit einem Patienten oder mit einem anderen vermischt. Und dann habe ich mir halt Hilfe gesucht und so aktueller Status quo ist, die Diagnose ist nicht mehr aktiv, also ich leide jetzt auch nicht, sage ich mal, unter allen Symptomen wie früher, klar sind vielleicht noch ein oder andere Sachen dabei, die mich noch ein bisschen mitbegleiten, aber die habe ich auch positiv für mich nutzen können, sage ich mal so. Also ich kann damit leben.
Das freut mich zu hören. Du hast das Wort Polytrauma und komplexe PTBS genannt. Vielleicht kannst du das von unseren ZuhörerInnen nochmal ein bisschen ausführen, was du damit genau meinst und was das ist.
Also bei einer PTBS geht man meistens von einem schweren Traumata aus, wenn man die diagnostiziert. Das kann also auch Triggerwarnung Vergewaltigung sein, das kann versuchter Mord sein. Es kann aber auch Mobbing sein oder auch eine Trennung. Ja, es hängt immer von der Resilienz, von dem eigenen Menschen an. Bei mir war es tatsächlich 5 Nahtoderfahrungen. Mhm. Davon waren es 4 Mordversuche an meiner Person. Und auch exzessives Mobbing in der Schule natürlich. Mhm. Und Ausgrenzung, also auch viel, viel Rassismus und so weiter und so fort. Und das hat dann quasi dazu geführt, also einerseits das Mobbing plus diese 4 Nahtoderfahrungen und dann ein versuchter Mord, also mit 18 wurde mein Haus angezündet, in Brand gesteckt und irgendwann verfolgt das einen nachts, wenn man das nicht mehr arbeiten kann. Man schläft schlecht, man ist depressiv, man wird auch ein bisschen paranoid und man bekommt so ein Urmissvertrauen in die Menschheit. Und das habe ich dann halt spätestens im Umgang mit anderen Menschen mit 20, 22 gemerkt, dass ich extreme Schwierigkeiten habe, anderen Menschen ganz zu vertrauen, weil ich immer geglaubt habe, okay, ich muss nur den nächsten Moment abwarten und dann sehe ich schon das nächste Gesicht und die stechen mich ab quasi, so ein bisschen, genau.
Und wie hast du dann wirklich gemerkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist es für mich nicht mehr auszuhalten, ich brauche Hilfe oder ich suche mir jetzt Hilfe? Oder hast du dir überhaupt Hilfe gesucht? Das kannst du natürlich auch gerne noch erzählen.
Ja, also ich meine, ich habe in Österreich ja studiert, da konntest du die Psychotherapieausbildung schon von Anfang an machen. Und du musstest halt von Ausbildungswegen, das ist ein bisschen anders als in Deutschland, da musst du 300 Selbsterfahrungsstunden machen, ob du willst oder nicht, einzeln. Und dann nochmal zwischen 50 und 150, je nach Therapieschule, in der Gruppe, aber mir hat das nicht, also das wäre erst dort halt, ich habe das bei mir schon im ersten Semester gemerkt, dann waren wir uns verpflichtet, von der Uni hättest machen müssen, wäre es am 4. gewesen und ich habe gesagt, ich kann nicht so lange warten bis zum 4. Semester dann habe ich halt, bin ich zu meiner Uni gegangen, also du hast an der SFU immer so einen Mentor, einen erfahrenen Psychotherapeuten zur Seite gestellt, dann bin ich zuerst zu denen gegangen und habe mit denen drüber gesprochen. Und die haben dann halt gesagt, okay, hier sind 5 Namen, da kannst du anrufen, die sind ziemlich gut, die passen auch zu dir, vielleicht zu deinem Problem. Und dann habe ich erstmal so 3, 4 Therapeuten ausprobiert, also zuerst Gestalttherapie gemacht, habe aber gemerkt, Therapeut war gut, aber Gestalttherapie nicht mein Zugang, einfach. Und irgendwann bin ich halt dann bei der Psychoanalyse gelandet. Und die habe ich dann länger gemacht, aber das war eher so eine moderne Form. Also wir haben nicht gelegen, sondern es war eigentlich so ein Hybrid aus Psychoanalyse und systemischer Therapie. Mhm. Und war eigentlich ziemlich nice, weil ich habe dann mein System verstanden, auch wie ich immer wieder auch diese selbsterfüllende Prophezeiung anziehe und das Thema auch, warum ich mich heute mit dir unterhalte, ist, ich habe für mich daraus halt gezogen, dass du an deinem Trauma nicht unbedingt scheitern musst. Mhm. Du kannst daraus auch wachsen, ja, mhm. Und das, was du aus dem Schmerz ziehst und den Growth, den du dann halt machst, das kann dir kein Seminar oder irgendwas ersetzen, ne? Also das ist halt, das ist was sehr, sehr Wertvolles.
Ja. Als du in die Therapie gegangen bist, hat man dir auch wahrscheinlich eine Diagnose gegeben. Was hat diese Diagnose mit dir gemacht? War dir das klar, dass es was Außergewöhnliches, was dir passiert ist und dass du wahrscheinlich nachhaltig davon geprägt bist? Oder war das für dich jetzt eher überraschend?
Ich glaube, ich bin da nicht, also ich wäre eher in Richtung Anpassungsstörung gegangen, bei mir selber. Oder ich hätte auch eine andere Persönlichkeitsstörung bei mir vermutet, aber wir haben halt eine sehr aufwendige Diagnostik auch bei mir gemacht. Und das war eine komplexe PDBS quasi. Und der hat halt gesagt, das ist halt so. Und interessanterweise hat er gesagt, auch so mein Studienweg jetzt, Profiling, Kriminalpsychologie, da geht es ja auch um Menschen erkennen, Menschen lesen, ne? Und dann, ne, wie gefährlich sind die? Und Adler würde sagen, ich habe jetzt diesen Minderwertigkeitskomplex, der durch das Trauma entstanden ist, also dieses Unmehrvertrauen, super gut überkompensiert. Und solche Sachen wurden dann halt auch in der Therapie besprochen und das fand ich halt gut, dass man aus dem Schmerz da halt rauskommt. Und die Diagnose hat mich an und für sich gar nicht geschockt, weil ich auch, wie du sagst, da darf kein Stigma hinter einer psychischen Erkrankung stehen. Das muss genauso, es tut mir leid, wenn ich das sage, aber genauso normal sein wie Durchfall. Ja, und da sollte man auch offen, ohne Befänge drüber reden dürfen und auch können, ohne dann auch sofort in eine Schublade gesteckt zu werden.
Ich finde es auch spannend, dass du sagst, du bist eher auf die Anpassungsstörung gegangen, so von dir aus am Anfang, weil das zeigt ja, dass du das Problem eher bei dir gesucht hast, als eben bei dem, was dir wirklich passiert ist und widerfahren ist.
Ja, natürlich, weil du merkst es ja auch in sozialen Interaktionen. Also ich hatte schon einige Freunde auch in der Uni dann so, also ich wurde gemobbt in der Schule, aber ich habe es trotzdem geschafft, in der Abi-Klasse dann auch meine Mobber zu befreunden, aber ich konnte das nicht loslassen. Ja, also bei mir war es auch so, die ganzen Traumata, das, was die mir angetan haben, das hat mich da immer noch gegeißelt und gebeutelt. Und es hat sehr lange gedauert. Also Psychotherapie war übrigens nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe auch einen Silent Retreat gemacht. Das hat auch geholfen.
Okay. Willst du davon ein bisschen erzählen?
Ja, also ich war bei einem, also der Guru, bei dem ich war, der ist leider jetzt nicht mehr so positiv in den Medien, weil da so ein bisschen Sektenverdacht herrscht. aber an und für sich, ich bin 10 Tage halt zu dem nach Sima, nach Portugal geflogen. Da hat er halt so ein eigenes Place, wo er Satsang macht. Das ist so eine Sonderform von buddhistisch-hinduistischen Meditation, Awareness-Ding. Ja, und da geht's viel um Ego loslassen. Und es war halt so aufgebaut, dass du halt 10 Tage wirklich nicht redest, kein Handy. Du bist mit 4 vollkommen fremden Leuten in so einem 12-Quadratmeter Bungalow eingepfercht quasi und du musst dich da irgendwie auch mit den Verständigen, weil Toilette und so morgens aufstehen. Das teilst du ja auch mit denen. War interessant für mich auch auf einer nonverbalen Ebene, dass es klappt. Und dann warst du halt, jeden Morgen gab es um 5 so Yoga und so, was du machen konntest. Dann um 6 Frühstück, hauptsächlich vegane Ernährung. Und dann von 8 Uhr morgens bis 12 Zatsang-Meditation mit dem Guru, der dann reingekommen ist. Dann war es sehr lange sehr still. Dann wurde meditiert und dann konnten die Leute dort Fragen stellen. Also es war eigentlich wie so eine massive Gruppentherapie, ohne irgendwie Kontrolle. Und was der Guru versucht hat, war halt zu sagen, und den Ansatz fand ich auch aus einer psychotherapeutischen Ebene interessant, weil ich bei vielen Therapiemethoden das Gefühl habe, dass die Kollegen einfach Möbel verrücken, aber nicht dem Patienten zeigen, wie er aus dem Raum auskommt. Ja? Und das war halt einfach das Ding, dass ich, also Satsang geht davon aus, du leidest, wenn dein Ego zu groß wird und du zu viele Attachments hast, ja. Also auch im Bezug jetzt auf meine Traumageschichte, Mobbing und so weiter und so fort, je länger ich mir diese Geschichte erzähle, ja, und da reinspringe und die Emotionen durchspiele, ja, desto öfter setze ich mich einem Loop aus Kränkung und Schmerz aus. Und das kann nur gebrochen werden, indem ich mich von diesen Attachments löse. Ja, also mein Ego auch davon löse, auch von den Dingen, die ich mich einbilde. Ja, also ich war ja mal eine Zeit lang, auch wo du mich damals kennengelernt hast, sag ich mal, ein bisschen narzisstischer unterwegs, ne? Und dann bin ich ja mit dem Attachment rumgelaufen, Körpersprachetrainer, Berufsverband und so weiter und so fort. Und ich habe mich daran so fest dran geklammelt, wie eine Schaufensterpuppe an einem zu engen Kleid. Ja? Und wenn man sich zu fest daran klammert, dann kann man auch verletzt werden. Und der Trick ist letting go. Ja, also auch die Wut loszulassen, die Trauer und auch das, was man über die Situation denkt.
Also würdest du sagen, dass dieses Retreat dir vielleicht sogar mehr geholfen hat als deine Therapie oder was hat dich wirklich da jetzt weitergebracht?
Ich glaube, es ist beider so Yin und Yang. Also ich glaube, die Therapie hat insofern geholfen, dass ich es kognitiv nachvollziehen konnte, was passiert ist. Also ich habe verstanden, warum, wieso, weshalb. Ja, aber das Päckchen ist leichter geworden, aber ich habe es nicht losgelassen. Und der Retreat hat dann geholfen, das schon leichter gewordene Päckchen dann loszulassen.
Und seitdem würdest du sagen, ist alles leichter geworden und du musstest jetzt nicht nochmal zurück in Therapie oder möchtest nochmal eine Therapie machen?
Also ich weiß nicht, was in den nächsten Leben passiert, ne? Also, wenn, keine Ahnung, also natürlich, also ich schließe nicht aus, nochmal in Therapie zu gehen. Ich glaube, spätestens, wenn meinen Eltern was passieren sollte, werde ich nochmal einen Therapeuten aufsuchen. Oder in der Familie, in der näheren Familie was passiert. Aber so die Dinge, also ich habe ja damals auch erzählt, ich habe Schlafstörungen gehabt. Ich habe wirklich eine Stunde pro Nacht geschlafen und bin alle 10 Minuten irgendwie aufgestanden. Und das ist weg. Also ich schlafe wieder, was mich endlich wieder auch zu einem normalen Menschen gemacht hat. Und ich bin auch gar nicht mehr depressiv. Ich mag das Leben. Ja, ich habe ja damals, wo mich das begleitet hat, die Welt und die Menschheit gehasst. Ja, also die gedacht, überall ist Schmerz auf der Welt und ein ganz komisches Menschenbild gehabt und jetzt sehe ich das eher objektiver und neutraler. Ja? Das Einzige, was es mir vielleicht noch, sage ich mal, noch ein bisschen mitschwingt, ist so ein leichtes Urmissvertrauen. Aber das ist okay, weil ich das mit quasi der Six-Channel-Analyse oder also den Profiling und kriminalpsychologischen Glaubwürdigkeitsmethoden, mit denen ich arbeite, quasi dann für mich objektiv relativieren kann. Ne? Also dann weiß ich, okay, ich kann den Menschen doch trauen. Ne? Also die Wissenschaft bestätigt mich dann. Ja.
Wie hat es denn dein Leben beeinflusst, wenn du sagst, du hattest also ein ganz großes Misstrauen in alles und jeden und auch in Situationen? Wie war das für dich mit Hobbys, Freunden, Familie, Schule, Beruf? Du hast ja schon ein bisschen was angeschnitten. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erzählen.
Also ich sag mal, anfangs, als ich nach Wien gekommen bin, also mit 18, nachdem das so passiert ist, bin ich dann natürlich mit einem noch naiven Augen wieder reingegangen. Hab gesagt, komm, du gibst den Leuten nochmal eine Chance. Und was mir dann passiert ist, in den ersten 2 Jahren, wo ich dann dort war, mein Vertrauen wurde sehr oft missbraucht. Also ich habe sehr oft diese Negativbestätigung einfach bekommen. Und irgendwann war dann bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, fuck it, alle Leute sind Arschlöcher. Und das hat sich dann so negativ ausgewirkt, dass auch die Freunde, mit denen ich mich noch gut verstanden habe, ich immer so mit einer Unterstellung reingegangen bin quasi. Ne? Also immer geguckt habe nach einem Zeichen, wann, wo ist dieses Zeichen, wo ich sehe, okay, der will mir wehtun oder will nichts mehr mit zu tun haben. So, also wirklich. Und dadurch habe ich natürlich auch ein paar selbsterfüllende Prophezeiungen provoziert. Ja? Und das hat sich natürlich auch in Beziehungen ausgewirkt. Ja? Also auch bei den Frauen. Natürlich die Frau, mit der ich dann damals länger zusammen war, die hatte auch ihre eigenen Themen, ich sag mal. Und mein Thema war da schon schwer genug und die Kombination war Overkill. Ich habe ja aber auch nichts Gutes damit getan, weil ich ihr nie wirklich vertrauen konnte. Also ich war jetzt nicht eifersüchtig und so weiter und so fort, aber ich bin in die Beziehung reingegangen mit dem Dings, das könnte morgen schon mal wieder vorbei sein. So, und wenn du halt in dieser Angst oder in diesem Stress lebst, dann wirkt sich ja auch auf deinen Partner aus und du kannst das dann gar nicht wirklich genießen, weil dann Beziehungen dann irgendwann sich wie ein unendliches Projekt anfühlt, an dem du die ganze Zeit arbeiten musst und wo du beobachten musst, dass das nicht in den Brunnen fällt. Und ich glaube, allein diese Haltung, mit der man dann reingeht, hat einfach sehr, sehr viel sabotiert.
Und beruflich gesehen, du hast jetzt auch irgendwie sehr viel Verschiedene schon gemacht, beziehungsweise hast dich schon sehr breit aufgestellt. Glaubst du, das hängt auch irgendwie zusammen?
Nee, also beruflich, da bin ich, tut mir leid, wenn ich da ein bisschen narzisstisch bin, aber beruflich ist eigentlich alles gut gelaufen. Also bin jetzt bei der UN Human Behavior Expert quasi. Ich darf da Vorträge halten, auch beim World Food Programm. Also ich darf bei ganz großen Sachen, sage ich mal, dabei sein. Und ich studiere in Heidelberg Medizin, also für mich, ich habe einen Sechser in Lotto gewonnen. Also mir geht's beruflich top, soweit, hat sich das gut entwickelt. Das Einzige, was man natürlich vielleicht sagen kann, gut, ich hätte mir natürlich auch gewünscht, irgendwo mal in der Klinik anzufangen. Ich habe auch ein paar Zusagen bekommen, so war es ja nicht. Aber bei mir war es halt so, ich habe noch nicht das richtige Institut für mich gefunden, wo ich arbeiten will, weil ich da auch entsprechende Ansprüche an die Patientenversorgung habe und da sind auch solche Dinge. Aber da brauche ich auch noch ein paar Qualifikationen. Also warum ich jetzt noch nicht als Psychotherapeut in Kliniken arbeite, ist einfach auch, weil ich mit der Ausbildung nicht fertig bin.
Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, Depression oder dass du depressiv warst währenddessen. Gab es noch weitere Komorbiditäten neben PTBS und Depression?
Ja, also Depression ist vielleicht der größte, habe ich vielleicht ein bisschen inflationär verwendet. Es wäre eher so ein bisschen dysthymisch, ne? Also okay. für die Leute, die nicht wissen, was eine Dysthymie ist, das ist quasi so eine Depression, so eine Ultraleitdepression, die halt länger wiederkehrend ist. Weil eine schwere Depression ist dann eigentlich eine Depression majora. Eine Klinik ist ja nach 6 Monaten so vorbei eigentlich. Aber eine Dysthymie, das ist diese depressive Verstimmtheit. Ne? Das hat mich schon länger begleitet. Im Österreichischen sagt man halt so schön, Haas auf die Welt sein. das hat mich schon sehr lang begleitet. Plus halt dann auch Grudge-Holding, also Ressentiments zu haben gegenüber den Personen, die mir wehgetan haben.
Das heißt, du hattest keine weiteren Diagnosen neben der PTBS in der Zeit?
Ja, also bis auf die Dysthymie, aber das haben die halt, gesagt, das ist quasi so der Beifang, aber sie glauben auch nicht, dass das was so manifestes ist, dass sie es als feste Komorbidität, weißt du, definieren würden. Also das ist nicht so wie bei Borderline und Polytoxikomanie, weißt du, wie ich meine? Ja. Wo du eine Chronizität schon feststellen kannst, genau.
Und was ich auch noch fragen wollte, ist, du hast jetzt eben oft von komplexer PTBS gesprochen. Kannst du nochmal sagen, ob da einfach der Unterschied besteht, dass es mehrere Traumata waren oder gibt es da noch einen anderen Unterschied in der Symptomatik?
Ja, also es gibt schon andere Unterschiede. Also es ist auf jeden Fall viel schwerer. Also von den Psychotherapeuten, mit denen ich drüber gesprochen habe, die haben halt gesagt, dass sie halt das schon, also die PTBS auf dem Level der Schwere einer Persönlichkeitsstörung eigentlich ist, so von dem Impact her. Und das ist halt eine besonders schwere und wiederholte, langanhaltende Traumatisierung. Und normalerweise tritt das zum Beispiel nur in Cases auf von zum Beispiel, wir haben jetzt Flüchtlinge, ne, Kriegstraumata und so weiter und so fort. Ja. Aber auch emotionale Vernachlässigung in der Kindheit kann auch sein, ne? Oder wiederholte Vergewaltigung. Und was da halt sich auch verändert bei den Menschen, ist halt einerseits die Impulskontrolle war komplett gestört und natürlich auch die Emotionsregulation, ja. Also ich habe extreme Schwierigkeiten gehabt, angemessen mit Wut oder mit Trauer umzugehen. Ja, also da kamen dann halt solche Widersprüche bei mir auf. Also wenn mich das Verhalten von Menschen gekränkt hat, habe ich gedacht, wenn ich ihm jetzt sage, das tut mir weh, ne, dann bin ich weak quasi und dann he's gonna play with me. Und dann habe ich das so lange in mir halt gestored, bis es dann irgendwann aus dem Vulkanausbruch rausgekommen ist, ne? Und das war dann halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit, die angemessene Nähe und Distanz mit meinen Emotionen zu finden, ne? Also wie viel Wut, wie viel Trauer ist angemessen für mich, wie viel Wut, wie viel Emotion oder Feedback kann ich auch anderen Leuten zustimmen?
Als letzte Frage darauf eingehend, Wie gut konntest du dann mit anderen darüber sprechen, wie es dir geht? Also du hast ja jetzt sehr viel über Emotionen gesprochen. Konntest du das so gut reflektieren einerseits und andererseits gab es Menschen, mit denen du dich darüber austauschen konntest?
Ja, ging es, gab es. Interessanterweise waren das immer, waren das nie Psychologen. Also die Psychologenkollegen, mit denen ich drüber gesprochen habe oder so, die waren dann immer sehr, sehr schnell überfordert und haben halt gesagt, das weird as fuck, I don't deal with that. So. Und ich sag mal, die normalen Freunde, die ich dann so hatte, die Ähnliches erlebt haben oder auch damit resonieren konnten, konnten das gut nachvollziehen und waren dann auch entsprechend eine Stütze. Aber was mich wirklich erschreckt hat, war halt besonders von meinen Kommilitonen, dass das keiner auch nur ansatzweise irgendwie nachempfinden konnte. Also nicht mal auf einer kognitiven Ebene, wie das, wie es einem Menschen geht, der sowas erlebt. Und ich will jetzt keinen Vorwurf machen oder den hier mangelnde Empathie unterstellen, aber das war dann schon ein bisschen hart. Und ich habe es dann meistens dann halt für mich selber reflektiert und für mich war es dann auch irgendwann genug, die ganze, sage ich mal, Hilfsenergie auf den Therapeuten zu projizieren, weil der hat ja auch Geld dafür bekommen.
Ja, ich finde auch, dass das Studium ist natürlich auch so ein bisschen wie Medizin, meiner Meinung nach, einem natürlich nicht Empathie lehrt, sondern halt Theorie, mit der man dann in der Praxis plötzlich empathisch und respektvoll und wertvoll handeln soll. Aber das muss man nochmal abseits extra lernen, zusätzlich zum Studium, finde ich persönlich.
Ja, es fehlen leider viele Praxiselemente, die man sich leider mühsam postgraduate anbezahlen muss.
So ungefähr.
Ja.
Ja, dann würde ich mir auch wünschen oder dich fragen wollen, ob du irgendwelche Tipps an unsere Zuhörerinnen hast. Also vielleicht sind ja manche selber betroffen und haben noch keine Hilfe gesucht oder vielleicht kennen Menschen auch in ihrem Umfeld. Was kannst du denen mitgeben für ihren Weg?
Also, ich kann mal sagen, die Top 3 Dinge, die mir geholfen haben. Nummer 1 ist einfach, dass ihr niemals den Glauben an euch aufgebt, ja, und auch nicht glaubt, dass ihr dafür 100% verantwortlich ist, was euch widerfahren ist, sondern einfach euch jeden Tag, auch wenn ihr, bis ihr es glaubt, einredet, dass ihr ein toller Mensch seid und dass ihr durch diese Sache durchkommt, ja. Also dass die Sonne nach jedem Gewitter scheint auch wieder die Sonne. Das habe ich mir immer wieder gesagt, ja. Nummer 2 ist, sucht euch Hilfe, ja, und auch wenn ihr euch das aus irgendwelchen Gründen nicht leisten könnt, die Kasse bezahlt es nicht. Ich weiß, wir haben noch nicht die optimale psychotherapeutische Versorgung in Deutschland, die wir haben sollten, aber es gibt Telefonseelsorgen, es gibt kostenlose Hotlines, auch der BDP hat eine kostenlose Hotline, ja. Psychotherapiekammer, ruft dort an, redet mit den Leuten über ein Problem, die verlangen nichts, ja. Und manchmal ist es auch einfach nur gut, über das zu reden, was einen belastet. Manchmal muss man da noch gar nichts rumdoktern oder sowas. Manchmal ist das schon die halbe Miete. Genau. Und dann sucht euch so schnell wie möglich jemanden, den ihr da halt vertrauen könnt. Und Nummer 3 ist, tut 5 gute Dinge für euch. Also bei mir war es halt Sport. Bei mir war halt immer die Sache, Depression wird halt nicht im Liegen geheilt oder Dystemie. Deswegen musst du dich bewegen und an die Luft, ja. Sonnenschein, Vitamin D tanken. Ich habe dann mir das Muse S gekauft, das ist so ein QG-Headband. Das war jetzt ein bisschen kostspielig, aber damit tracke ich quasi meinen Schlaf und meditiere jeden Tag. Und das hat mein Leben komplett verändert. Und sonst habe ich auch die Ernährung verändert. Lese jeden Tag eine halbe Stunde irgendwas, was nicht Fachliteratur ist oder ein Roman oder irgendwas. Und Nummer 5, ich betätige mich auch wieder künstlerisch. Also auch, ich habe sehr, sehr viele Gedichte geschrieben und quasi meine Trauma auf das Papier in Kunstform gepackt und damit war es auch beendet. Also das hat auch einen super therapeutischen Effekt und ich glaube, dass Musik, Schreiben, Tanzen, Malen, Basteln ist, es gibt genug, ja. Oder bauen, ja, gibt es genug, was man machen kann.
Es war eigentlich die letzte Frage, aber trotzdem interessiert es mich jetzt doch nochmal. Ich finde, das klingt ja dann doch irgendwie viel nach gestalttherapeutischem Zugang. Und gleichzeitig konntest du mit der Gestalttherapie nicht viel anfangen. Kannst du erklären, woran das lag?
Ja, weil ich dem Gestalttherapeuten von Anfang an erklärt habe, dass ich nicht malen kann. Und dass wenn ich einen Strichmenschen male, das so aussieht, wie als wäre es von 8 anderen geschlagen worden. Und dass mein Zugang Gedichte ist, aber der halt dauernd mir halt einen Pinsel in die Hand gegeben hat und hat gemeint, ich soll meinen Schmerz malen, weil er die Strichrichtung analysieren will. Und ich habe ihm halt gesagt, das ist nicht das Vehikel, Junge. Also wir können Gedichte, Literatur gerne, Musik auch, aber malen, it's not my thing. So, und deswegen war es halt nicht mein Zugang. Also hätte er da umgeswitcht, wäre ich da wahrscheinlich geblieben.
Okay, cool, interessant zu wissen. Okay, das ist auf jeden Fall ein super Abschluss, weil, wie ihr wisst, haben auch wir in unseren Shownotes immer alle Psychotherapeutenkammern und alle Telefonhotlines und so weiter verlinkt. Ihr könnt euch da immer hinwenden und da anrufen. Sören hatte schon gesagt, das ist eine sehr wertvolle Hilfe, die wir hier haben. Ihr könnt euch auch immer an mich oder Dennis wenden. Wir sind jedoch keine ausgebildeten PsychologInnen, noch nicht zumindest, und würden euch nur weiterleiten oder weiterhelfen, jemanden zu finden. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Sören, für das sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch und für deine Zeit. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss. Danke dir.